Den Predigtext finden wir in Galater 4, die Verse 1 bis 4. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ich darf jetzt den Toni bitten, Gottes Segen.
So, ich sehe, dass wir Kinder unter uns haben, was die Ausnahme sonst ist. Und es liegt jetzt an euch. Manche bleiben ja hier, manche wollen nach Hause, müssen nach Hause. Wir können jetzt eine Kindergeschichte noch haben, wenn ihr das zulasst. Und es verschiebt sich halt ein bisschen heute nach hinten. Also wer nach Hause muss, da ist keiner böse, wenn er dann einfach aufsteht und geht. Ansonsten, wen es weiter interessiert, könnt ihr hier bleiben. Seid ihr einverstanden mit dieser Lösung?
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, jeder, wer sich als Kind noch versteht, darf jetzt hier vorkommen. Wir haben noch Stühle, dann gibt es eine kleine Kindergeschichte. Beim Raimund wage ich das ja nicht mehr zu sagen, weil er ist in einer anderen Kategorie unterwegs. Aber ihr beide seid noch echte Kinder und die anderen, die wachsen geblieben sind. Meine Frau hat sich spontan entschlossen, euch eine kleine Kindergeschichte zu erzählen.
Eine Geschichte habe ich in Deutschland, auch nicht in Österreich, ich abgeschrieben, sondern weit, weit weg in Amerika. Das ist eine wahre Geschichte. Und die hat mich sehr fasziniert, als ich die gehört habe. Und habe gedacht, toll. Und ich finde den Glauben der Kinder überhaupt ganz was Faszinierendes. Spricht mich sehr an. Jedenfalls, da war der kleine Jim und der hat mit seiner Mama alleine gelebt, ohne Vater. Ich kann aber nicht sagen, warum, ob der Papa weggegangen ist oder ob er gestorben ist, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, die beiden lebten alleine. Und die Mama von Jim, die hat natürlich arbeiten müssen, Miete zahlen, Essen und so weiter, Schulsachen, Anziehsachen. Und sie hat nicht viel Geld verdient. Und sie hat viel Arbeit, wenig Zeit gab für den Jim. Und der Jim hat immer so gebetet und hat gesagt, auch lieber Gott, mach doch, dass meine Mama nicht so viel, kann sie nicht mehr Geld verdienen. Und ich möchte, dass ich mehr Zeit mit meiner Mama habe. Und dann ist er eines Tages, ist er auch in den Gottesdienst gegangen und war in der Sabbatschule. Und dann kam die Geschichte von Petrus. Haben sie doch zu Jesus gesagt, der zahlt keine Steuern. Dann hat doch der Jesus gesagt zum Petrus, komm, geh, angel den Fisch, mach den von dem Fisch das Maul auf und dann findest du eine Münze. Und die gibst du dann als Steuer. Ich habe jetzt schon gedacht, ja super, wenn das dann Petrus geklappt hat, dann klappt das bei mir auch. Und ist nach Hause gegangen und hat, wenn er von Verwandten mal etwas Geld bekommen hat, er hat gespart und gespart und gespart. Er hatte 5 Dollar zusammen. Dann ist er eines Tages gegangen und hat gesagt, mit 5 Dollar, dann kriege ich einen Fisch. Dann ist er in das Fischgeschäft gegangen und dann hat er so geschaut in der Auslage und dann sagt der Mann, ja, was für einen Fisch möchtest du denn? Den allergrößten. Und dann sagt er, das ist der größte, den nehme ich. Und dann hat er noch die Waage gelegt und was kostet der? Der kostet 30 Dollar. Oh. Er hat gesagt, könnte ich auch nur den Kopf von dem Fisch haben? Natürlich kannst du auch den Kopf haben. Ich brauche nur den Kopf, ich brauche alles andere, nur den Kopf. Was würde der denn kosten? Und der Kopf, der kostet 5 Dollar. Ja, den nehme ich, die habe ich. Hat gezahlt, der Mann hat den eingewickelt in Zeitungspapier. Also erst in so Zellophanpapier, dann in Zeitungspapier. Stinkt ja auch, ne? Und dann ist er mit nach Hause gegangen und hat zu der Mama gesagt, zwar kaum gehört, Mama, komm ganz schnell runter, Mama, komm ganz schnell runter, ganz schnell. Die Mutter, was ist denn passiert? Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Und Mama, ich sag dir eins, du brauchst nie wieder arbeiten. in dein Reich. Du brauchst wirklich nicht mehr arbeiten. Mach das mal auf. Und die Mama hat das aufgemacht. Dann hat sie da einen Fischkopf. Und dann denkt sie sich, Mama, du musst das Maul aufmachen von dem Fisch. Dann hat sie das wieder, ja, und? Ja, und? Hol sie raus! Hol sie raus, die Goldmünze! Ja, Jim, da ist nichts drin. Mama, das gibt's nicht. Ja, schau. Und der Jim schaut rein. Nichts drin. Und er konnte es nicht glauben. Dann ist er sehr, sehr enttäuscht worden. Ja, das ist falsch. Ob der nicht geglaubt hat, die gebeten darum. Und warum hast du das? Jim hat so geweint. Er war so enttäuscht gewesen. Und die Mutter wusste gar nicht, was los war. Da hat sie sich gedacht, naja, gut. Fange ich an, den Fisch wieder einzupacken. Er hat dieses weiße Papier wieder drum und macht das weiße Papier drum. Und die andere Seite auch. Und als die eine Seite dann wieder schon zur Reihe war, dann sieht sie, wieso steht denn da mein Name? Da steht ein Notar, ihr wisst ja, der macht ja Testamento und Steuersack und so weiter. Eine Frau, da stand jetzt ihr Name, soll zu dem Notar kommen. Und dann denkt sie sich, ja gut, dann gehe ich hin, auf den Fisch fertig eingepackt und sagt, du Jim, ich muss zu dem Notar, ich muss gerade kurz weg, ich komme aber gleich wieder, weil der Jim hat das überhaupt nicht mitbekommen. Und dann geht sie zu dem Notar und muss jetzt im Moment warten und dann hat er sie dann reingeholt ins Büro und dann gesagt, ich habe jetzt eine Annonce gelesen, ach, sind Sie die Frau sowieso? Ja, das bin ich. Können Sie sich daran erinnern, Sie haben doch einen Onkel, der Ländereien hatte mit Gut und so weiter. Und ja, ich weiß ja, der ist gestorben. Und Sie haben das geerbt. Und dann kommt die Frau nach Hause, die denkt, ja, das gibt es ja gar nicht. Die geht nach Hause und sagt, Jim, komm mal runter, schnell! Und dann sagt er, Jim, bleib dich. Bitte, Jim, komm, ich muss nie wieder arbeiten. Nie wieder. Aber Mama, es war ja kein Goldstück drin. Jim, schau mal, hier steht meine Adresse. Ich habe das geerbt von dem Onkel sowieso und ich brauche wirklich nicht mehr arbeiten. Ich fand die Geschichte so wunderschön. Also manchmal erhört Gott natürlich das Gebet ganz anders. Der Fischkopf in der Münze. Aber ich dachte, naja, gut, Jim, ich gebe dir viel was Besseres als den Fischkopf und die Münze. Ihr braucht es gar nicht so dramatisch, ich gebe euch noch mehr. Und ich glaube, das ist für Erwachsene auch eine gute Sache. Weil wir stehen manchmal vor Herausforderungen und da denkt man sich, ich möchte das Gebet ganz anders erhört haben, aber Gott macht es perfekt.
Ihr Lieben, ich sehe Tränen in Augen. Und immer wenn ich diese Geschichte höre, geht es mir auch so, weil ich mir sage, das habe ich schon oft erlebt. Ich habe heute in der Sabbatschule etwas erzählt. Ich habe auch gebeten. Und Gott hat erhört, aber ganz anders. Es trifft uns. Wenn es mit ehrlichem Herzen zu Gott ist, wird was passieren. Vielleicht ganz anders, als wir denken. Es ist gut, wenn wir das erkennen, dass der Geist Gottes so ganz konträr zu den Erwartungen, die wir oft haben, wirkt. Michi, mir geht's genauso, ich habe kein Taschentuch da. Der Hans hat schon den Eingangs- und Ausgangstext gelesen. Galater 4, die Verse 1 bis 5. Und ihr habt etwas gelesen von mündig und unmündig. Und darum geht's heute in erster Linie. Mündigkeit, Unmündigkeit. Und ich selbst kann bezeugen, ich war im Außendienst viel unterwegs. Ab und zu kam es mir vor, dass plötzlich ein Storno kam oder dass ich angerufen wurde. Ich bin der Vormund von dem und dem. Sie haben mit einer Person einen Geschäftsabschluss gemacht, der ist nicht mündig. Ich bin der Vormund. Und sowas gibt es auch in der Bibel. Mündig oder unmündig. Und der Text spricht explizit davon, und den lesen wir vielleicht jetzt nochmal bewusst. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist und ist zwischen ihm und ein Knecht kein Unterschied, der liebe Dietmar hat heute gesagt, die Freiheit, ein Knecht zu sein in der Sabbatlektion. Das hat mir gut gefallen. Fast ein Widerspruch. Aber hier kommt es jetzt auch vor, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Wer die Adventgeschichte ein bisschen kennt, weiß, dass dieser Text meine große Rolle gespielt hat auf einer Generalkonferenz in Minneapolis, wo es ja darum ging, und der Text ist überschrieben bei mir, Befreiung vom Gesetz. Ja, um welches Gesetz ging es denn da? Waren es jetzt die 10 Gebote oder war das das Zeremonialgesetz? Es gibt aber noch ein drittes Gesetz, um das soll es heute in dieser Predigt gehen. Ich meine, die anderen Sachen haben wir schon gut durchgekaut, wir kennen das alles. Aber wir unterliegen auch einem dritten Gesetz, den wir von Natur aus, von Geburt an unterworfen sind. Aber gehen wir mal den Text an. Zunächst Verse 1 und 2. Was hat sich der Vater wohl dabei gedacht, als er sein Erbe seinem Kind noch nicht übergab, solange dieser unmündig war? Warum hat er noch weiter zugewartet? Ich muss mich entschuldigen, ich muss alle paar Sätze immer trinken, weil ich kaum Speichel habe. Stört euch bitte nicht dran. Ich denke, wir sind uns einig darin, dass der Vater sich überlegt hat, wenn der unmündig ist und ich gebe ihm jetzt das Erbe, ja, pff, da ist es verpufft, da ist es weg. Und wir können uns fragen, was wird denn so ein unmündiges Kind machen, wenn es schon früh erbt? Es gibt ja in der Praxis viele Fälle, wo das passiert ist. Ich denke, stellt euch mal vor, da wird ein Kind auf den, der Vater einer Firma stirbt, eine große Firma, und jetzt kommt der Sohn dran. Der ist aber noch ein Kind. Jetzt setzt mal dieses Kind auf diesen Chefposten innerhalb der Firma. Was glaubt ihr, was passiert mit der Firma? Innerhalb kurzer Zeit geht es bestimmt den Bach runter. Deswegen braucht es zunächst einen Vormund, einen Verwalter, bis der so weit ist, dass er das übernehmen kann. Oder stellt euch vor, da ist ein Kind, ein unmündiges Kind, und die Eltern würden das dem unmündigen Kind überlassen, die Ernährung zum Beispiel. Ja, was würden sich die Kinder denn aussuchen, die Unmündigen? Schokolade, sagst du, Tüte Gummibärchen. Also wir wissen und sehen, das geht so nicht. Die Frage ist jetzt, was will dieser Text uns dann sagen? Was bedeutet das alles auf das Geistliche übertragen? Und ich möchte jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, Epheser 1,11 und Römer 8,29, da heißt, in ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, damit wir, die wir dazu vorherbestimmt sind. Ich denke, es ist eine super Nachricht für uns. Wir sind alles Erben. Wir sind zu Erben eingesetzt. Und auch für uns die Frage, ja, warum soll man dann noch länger zuwarten? Und den Grund nennt uns Paulus in 1. Korinther 3,1. Da sagt es, und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Wir sehen, hier gibt es bereits eine Verbindung zwischen fleischlich und unmündig, den Unterschied, den hier Paulus macht. Und jetzt fragen wir uns mal, wie würde denn zum Beispiel ein unmündiger Christ mit seinem Erbe umgehen? Ich nehme jetzt mal heraus den neuen Leib. Würde er ihn nicht genauso ruinieren wie den ersten Leib, den zweiten Leib? Weil die Entscheidungsfreiheit bleibt ja. Es ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt bin ich im neuen Leib, jetzt geht alles automatisch. Entscheidungsfreiheit bleibt. Wie geht ein Unmündiger mit seinem Leib um? Wie geht aber ein mündiger Christ bereits mit seinem ersten Leib um? Überlegt euch mal. Es ist die Frage, behandeln wir unseren Leib so, wie Gott das vorgesehen hat, für auch den neuen Leib. Es ist kein Automatismus, jetzt bin ich erlöst, jetzt wird alles automatisch anders, sondern wie wir uns hier letzten Endes, wie wir es uns aneignen, so bleibt das. Und wir sehen allein an diesem einen Beispiel, es muss noch etwas Entscheidendes mit uns passieren, bevor uns unser ewiges Erbteil übergeben werden kann. Vielleicht entmutigt das manchen, soll es aber nicht, denn es ist eins zunächst wichtig zu verstehen, und zwar in welchem Zustand befindet sich ein Christ zunächst einmal nach der Taufe. Interessant ist ja, dass Paulus schreibt hier an sie, liebe Brüder, das heißt, sie sind also durch die Taufe Kinder Gottes geworden, doch von ihrer Entwicklung her sind sie noch unmündig, um das Erbe, das ihnen bevorsteht, anzutreten. Die Frage ist jetzt, wie lange bleibt man in diesem Zustand der Unmündigkeit? Ist das so wie im Zivilrecht? Da wird man jetzt mit 18 Jahren volljährig, mündig. Kann man sagen, nach 18 Jahren, jetzt bin ich 18 Jahre getauft, jetzt bin ich reif, jetzt bin ich mündig, um mein ewiges Erbe zu empfangen? Ich denke, wir verstehen alle, dass das kein Faktor ist der Zeit, sondern eher der Reife. Und diese Reife muss sich an etwas zeigen. Woran zeigt sich im geistlichen Sinn der Reifeprozess, dass ich reif bin, auch für das, was Gott für mich vorgesehen hat? Ich denke, es zeigt sich darin, wie ich bereits jetzt, wir sind alles Haushalter, mit den Dingen umgehe, die Gott mir anvertraut hat. Hat ja jeder ein gewisses Umfeld. Und die Frage ist, wann gehen wir laut der Bibel verantwortungsvoll mit dem uns Anvertrauten um? Und wie definiert die Bibel Mündigkeit und Unmündigkeit? Galater 4,3 im Eingangstext sagt ja, habe es gerade erwähnt schon, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Elemente dieser Welt. Und jetzt müssen wir uns fragen, was meint das ganz praktisch, in der Knechtschaft der Elemente zu sein? Das heißt, du kannst getauft sein, du kannst in der richtigen Gemeinde sein, aber trotzdem noch unmündig, geistlich unmündig. Und warum? Laut dieser Definition, weil du noch unter dem Diktat der Elemente dieser Welt stehst. Das disqualifiziert uns noch davor. Aber jetzt ist die entscheidende Frage, was ist denn überhaupt gemeint mit diesen Elementen dieser Welt? Und da gibt uns Johannes, der erste Johannesbrief, eine gute Definition, damit wir verstehen, um was es geht. Da heißt es, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und ich möchte mal ganz kurz auf diese Punkte eingehen, weil es uns alle betrifft. Reflektiert mal euer eigenes Leben, Fleischeslust. Solange dich dein Appetit regiert und dein Körper dich gelüstet in irgendeiner Weise und du merkst, ich kann nicht widerstehen, und obwohl du weißt, dass es eigentlich nicht gut ist, aber ich muss das tun. Kennt er ja vielleicht. Solange stehst du noch unter der Knechtschaft der Elemente dieser Welt und bist geistlich gesehen unmündig. Dazu zählt auch Galater 5,19, da heißt es, Unzucht, also Porneia heißt es hier, Unreinheit, Unmäßigkeit und so weiter. Wir bringen das ja selten in diesen Zusammenhang, in dem es hier steht. Ich kann euch sagen, ich kenne es, diesen Kampf sehr gut aus meinem Leben. Ich war von Kindheit an ein Süßigkeitsfanatiker. Mein ganzes Taschengeld ist im Kiosk gelandet. Ich musste in meinen Schulweg, war ein Kiosk Und naja, alles, was da ausgelegen ist, habe ich mir einverleibt. Und so ging dieser Kampf los. Und jetzt glaubt eins nicht, als ich dann getauft war, glaubt ihr, dass das auf einmal verschwunden war, nachdem ich aus dem Taufwasser rausgegangen bin? Schön wär's. Darf ich eins sagen? Wenn ich bis heute nicht aufpasse, werde ich wieder eingeholt. Ich kann mich erinnern, in diesem Prozess, ich war ja viel im Auto unterwegs, und ja, was macht man so während der Fahrt? Schnuggeln, gell? Ich habe das gerne gehabt. Irgendwo angehalten, kaufe ich mal dies, mal Kekse, paar Bonbons und so weiter, und dann fährt man schön im Auto dahin, jetzt wird das gut. Ich sage aber eins, jetzt war ich aber getauft und wusste, das ist ja jetzt gar nicht gut, was hier gerade passiert. Dann ist es mir öfters passiert. Ich habe das Fenster aufgemacht und habe die ganze Tüte Bonbon rausgeschmissen, die Kekse rausgeschmissen oder was es auch war. Das ist nur ein kurzes Beispiel. Ja, ich habe mich so geärgert über mich. Weil ich es wusste, das sollte ich ja eigentlich nicht tun. Ich habe ja eben gesagt, wenn du spürst, es gelüstet dich etwas und du weißt, es ist nicht richtig, aber du musst es tun. Dann sagt die Bibel, bist du ein unmündiger Christ. Da müssen wir uns drin spiegeln, das ist so, ob wir das wollen oder nicht. Paulus sagt in Römer 13,14, ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzuschlagen in älteren Übersetzungen, da sagt der Luther in der Übersetzung von 1545, wartet des Leibes nicht so, dass er geil werde. Das ist ein modernes Wort heute. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das früher geheißen hat. Aber wir müssen ja essen. Wir müssen uns pflegen, wir müssen alles tun, aber wir können geil werden dabei. Der Körper, der fordert das. Und Paulus sagt, dass ich nicht den anderen predige, aber selbst verwerflich werde. Wir wissen das ja alles. Wir sagen das auch richtig in der Sabbatlektion, wenn es ist. Aber was ist denn, wenn keiner zuschaut? Was ist denn, wenn du alleine bist? Was geht da ab? Ich spreche jetzt von mir. Ich muss sagen, ich will mir keins mehr in die Tasche lügen. Ich weiß, ich habe nur eine Chance und die muss ich nutzen. Und ich wünsche euch, dass ihr das reflektiert. Es geht weiter mit der Augenlust. Solange dich deine Augenlust bestimmt und du vielleicht alles haben möchtest, was du siehst und dem nicht widerstehen kannst, sagt die Bibel, obwohl du es eigentlich gar nicht brauchst. Es gibt ja Sachen, die sind notwendig, aber das brauchst du überhaupt nicht. Solange du dem nicht widerstehen kannst, bist du ein unmündiger Christ. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist es mir danach, jetzt mache ich so einen kleinen Bummel. Geht mir in die Stadtmitte, Fußgängerzone, Einkaufszentren. Ich denke an überhaupt nichts, einfach mal so ein bisschen ausspannen, bummel ich da so durch, dann sehe ich da im Schaufenster das und dies und jenes und auf einmal sehe ich was, boah, das finde ich toll. Vor einer Stunde habe ich noch gar nicht gewusst, dass das überhaupt gibt, aber jetzt auf einmal ein Bedürfnis geweckt und dann schaue ich auf meinen Kontostand, ja, vielleicht bin ich sogar im Soll. Aber ich hole es jetzt, obwohl ich es gar nicht brauche eigentlich, weil vor einer Stunde habe ich es auch noch nicht gebraucht. Ja, versteht ihr? Ihr kennt das doch. Ich kenne es auch. Die Bibel sagt, unmündig. Wir ist uns was anvertraut, an Gaben, an Geldern, an allem Möglichen. Wie gehen wir damit um? Steht ja im engen kausalen Zusammenhang damit. Oder dann sagt Johannes noch, und hoffärtiges Leben. Ich weiß nicht, in Beziehungen merkt man das am deutlichsten. Solange du über andere herrschst, solange du vielleicht sogar aufgrund dessen, wer du bist, was du kannst und so weiter, auf andere runterschaust, ja offiziell nicht, aber so, naja, schon ein bisschen mehr, gell? Solange du Leute noch kritisierst, derjenige, der kritisiert, der steht ja unter oder über einem. Ja? Steht ihr? Hoffärtiges Leben, unter welchem Diktat stehen wir? Solange dich weltliches Vergnügen und Denken vielleicht viel mehr anzieht als Gottes Wort, Gebet oder die Gemeinde, solange steht man unter der Knechtschaft dieser Welt und sind unmündig. Betrachten wir die ganze Medienlandschaft. Wenn wir da schauen, was im Internet, im Fernsehen alles so kommt, glaubt ihr, dass da die Prinzipien, die wir vertreten, ausgestrahlt werden, in erster Linie? Wohl kaum. Schaut mal in die Politik, da macht einer den anderen fertig, die schmeißen sich dies oder jenes an den Kopf, aber das nehmen wir ja auf. In welcher Hand, glaubt ihr, ist die ganze Medienindustrie? In wessen Hand? Jetzt nehmt mal einen trockenen Schwamm und taucht ihn in eine schmutzige Brühe ein. Und wenn du jetzt selber unter Druck gerätst, drückt mein Schwamm zusammen, was kommt dann raus? Glaubt ihr, da kommt jetzt sauberes, schönes Wasser heraus? Was aufgenommen wurde, ist doch ganz ein kausaler Zusammenhang, ist ja ganz klar. Wir müssen genau achten darauf, was wir aufnehmen. Wenn wir nicht diese Achtsamkeit haben, dann läuft es halt irgendwie. Aber die Bibel sagt, obwohl wir getauft sind, obwohl wir in der Gemeinde sind, in der Richtigen und so weiter, aber wir sind noch unmündig, es wäre gefährlich, uns das geistliche Erbe, das wir empfangen, anzuvertrauen. Denn es wäre verschleudert. Das lernen wir aber bloß hier. Es ist ja nicht so, dass wir, wie gesagt, kein Automatismus, jetzt sind wir erlöst, machen wir alles richtig. Wenn wir das hier in dieser Lebensschule nicht lernen, wird uns nicht diese Gelegenheit ein zweites Mal gegeben. Merkt ihr, wie ernst es ist mit unserem Leben? Aber jetzt die entscheidende Frage, weil wie komme ich jetzt von diesen Dingen los, die mich da beherrschen? Galater 4, im Eingangstext haben wir schon gelesen, Verse 4 und 5 heißt es, da richtet Paulus den Blick auf Jesus, und zwar wie der Mensch aus der Knechtschaft der Elemente der Welt erlöst werden kann. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Jetzt kommt es auf eine Formulierung ganz besonders drauf an. Unter das Gesetz getan. Fragen wir uns mal, unter welche Gesetze musste Jesus gestellt werden, damit er die, die unter dem Gesetz stehen, erlösen konnte, damit diese als Kinder Gottes leben können. Also wie eingangs erwähnt, denken wir meistens sofort an die 10 Gebote oder ein Zeremonialgesetz und so weiter und übersehen dieses dritte Gesetz, von dem ich anfangs gesagt habe. Und dieses dritte Gesetz, das möchte ich jetzt mal lesen. Das steht in Römer 7, die Verse 21 bis 23. Da sagt Paulus, so finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhangt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also ihr seht, hier geht es weder um Zeremonialgesetz, es geht nicht um das Sittengesetz, es geht um kein Gesundheitsgesetz, sondern es geht um ein Gesetz, das in unser aller Glieder steckt. Und jetzt müssen wir uns fragen, wurde Jesus auch unter dieses Gesetz gestellt, damit er die, die unter diesem Gesetz waren, erlösen konnte? Und ich muss sagen, die Frage hat schon für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Denn es gibt Gläubige, die bezüglich der Natur Jesus in diese Richtung denken und dabei auf Römer 8, Vers 3 verweisen, wo es heißt, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Und ihre Behauptung geht dahin, nur wenn Jesus in der gefallenen Natur Adams kam, also in der Gestalt des sündigen Fleisches, nur dann kann er mir helfen, ebenfalls davon loszukommen. Weil mit einer göttlichen Natur, die er hatte, habe ich ja nicht, das ist ja keine Kunst. Ja? Stimmt das? Das ist ganz wichtig. Kam Jesus mit dieser gefallenen Natur Adams in diese Welt, ins Fleisch? Machen wir mal die Gegenprobe, ob diese Auslegung richtig sein kann. Und setzen wir in Römer 7, in dem Paulustext hier, 21 bis 23 mal den Namen Jesu ein und schauen, ob das passt. Es ist der beste Beweis für mich gewesen, als ich das mal so gesehen habe. Musste Jesus von sich sagen, so finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Kann man das auf Jesus anwenden so? Nicht, gell? Klingt absolut blasphemisch. Also wenn man Text in den Römer 8, 3 Text in diesem Sinne liest, dann tut man ganz bestimmt diesen Text Gewalt an. Aber was bedeutet Römer 8, 3 denn sonst? Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Also es bedeutet mit Sicherheit nicht, dass Jesus eine gefallene, sündige Natur hatte, sondern dass er wie jeder andere Mensch, und jetzt diese Formulierung ist ganz wichtig, der Versuchbarkeit zur Sünde unterworfen war. Weiß nicht, macht das Sinn, ja? Und wenn man das jetzt diese Formulierung einsetzen in Römer 8, 3, der so oft missverstanden wird, dann heißt dieser Text, er sandte seinen Sohn in der Versuchbarkeit des sündigen Fleisches. Ich glaube, dann passt alles, oder? Dann macht es doch Sinn. Das heißt also, ist Jesus, genau wie wir, unter das Gesetz der Versuchbarkeit zur Sünde gestellt werden, denn welchen Sinn hätte es gemacht, wenn Satan ihn versucht und von vornherein klar gewesen wäre, ja, der kann ja sowieso nicht fallen, der hat eine göttliche Natur. Das heißt also, er war wie wir der Versuchbarkeit zur Sünde unterworfen. Und diese Formulierung, deswegen habe ich jetzt den kurzen Umweg gemacht über Römer 8,3, ist der Schlüssel zum erweiterten Verständnis von Galater 4, die Verse 4 und 5. Da heißt es aber, und jetzt setze ich das mal ein, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz der Versuchbarkeit zur Sünde getan, damit er die, die unter dem Gesetz der Versuchbarkeit waren, erlöste. Das ist irgendwie schlüssig für mich. Erlöste Jesus, indem er die 10 Gebote aufhob, den Menschen? Oder erlöste er ihn, indem er das Zeremonialgesetz aufhob? Nein, sondern er zeigte durch sein Leben lediglich, dass es gar nicht notwendig ist, dass wir uns von unserer alten Natur bestimmen lassen und beherrschen lassen. 12, aha. Doch wie machte er das? Das heißt, indem er in seiner, er war ja göttlich und menschlich, indem er in seiner menschlichen Natur, nicht in seiner göttlichen Natur, jeder einzelnen Versuchung widerstand. Und jetzt die Schlüsselfrage für uns. Reicht das, dass Jesus die Gebote gehalten hat, dass er der Sünde erfolgreich widerstanden hat, oder erwartet er das auch von uns? Viele sagen das ja. Ja, Jesus hat ja die Gebote gehalten, ich bin frei vom Gesetz, toll. Erwartet Gott auch von uns, dass wir auf die gleiche Art und Weise überwinden, wie er überwunden hat? Könnt ihr euch mal Gedanken machen darüber. Auf die Frage, wenn man da mit Menschen darüber spricht, heißt es ja dann meistens, wie Paulus gesagt hat, ja, wollen habe ich schon, aber vollbringen das Gute, ja, das kann ich nicht. Ist das eine ermutigende oder entmutigende Aussage? Also schon sehr ermutigt für mich. Die Frage ist, musste der Paulus und müssen auch wir als Nachfolger Jesu ein Leben lang immerzu das tun, was wir eigentlich gar nicht wollen? Wie ich vorher gesagt habe, ich weiß es nicht richtig, aber ich muss es tun. Ist das die Erlösung, die Jesus gebracht hat für uns? Ich denke, das müssen wir nah an uns heranlassen. Kann ich sagen, ich habe dies oder jenes zwar früher immer tun müssen, aber Jesus hat mich frei gemacht. Habt ihr schon unsere Befreiung in manchen Lebensbereichen erlebt? Ich muss das nicht mehr tun. Früher musste ich das dauernd tun. Ich habe so einen Drang in mir gehabt, jetzt muss ich es nicht mehr tun. Tolles Aha-Erlebnis. Oder gibt es in unserem Leben Bereiche, wo wir mittlerweile aufgegeben haben, resigniert haben und sagen zum Beispiel, ja, ich bin halt so. Ich kann auch nicht aus meiner Haut raus. Also ihr müsst mich schon so nehmen, wie ich bin. Ist das die Erlösung, die Jesus gebracht hat? Interessant ist die Entdeckung, die Paulus aus diesem Dilemma gemacht hat. Und seine befreiende Antwort findet sich in Römer 2. Und ich für mich persönlich habe mir ganz, ganz dick hingeschrieben, das ist die eigentliche Erlösungsformel für mich. Römer 8, Vers 2, da heißt es, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, die Erlösung durch Jesus besteht somit nicht darin, dass er das Gesetz der Versuchbarkeit zur Sünde aufgehoben hat, sondern dass er diesem Gesetz, dem wir alle unterworfen sind, ein stärkeres Gesetz entgegengesetzt hat. Und Paulus beschreibt dieses andere Gesetz, das stärker wirkt und das erst überwindet, durch diese Formel. Und es ist eigentlich wie beim Gesetz der Schwerkraft, das einen dauernd nach unten zieht, aber es gibt jetzt ein Gesetz, das stärker ist als die Schwerkraft, die Gravitation. Welche? Es ist die Fliehkraft. Ja? Rotation hebt das Gesetz, das ist, wirkt stärker als das erste, hebt das erste damit auf, von ihrer, nicht von der Gültigkeit, von der Wirksamkeit, sondern von der Effizienz. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie wäre es möglich, das vielleicht in ein anschauliches Beispiel zu versetzen. Und vielleicht habt ihr gesehen, ich habe hier so einen Koffer dabei und gedacht habt, wenn ihr dieses Beispiel hier verinnerlicht, dann habt ihr schon die ganze Predigt verstanden. Hätte ich jetzt gar nicht so viel reden brauchen. Aber das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Ich möchte euch veranschaulichen, dass das Gesetz des Geistes stärker wirkt als das Gesetz der Sünde und des Todes. Schaut mal, ich habe hier so ein Männchen. Und ihr merkt schon, was passiert. Gesetz der Gravitation, der Schwerkraft, das kann jetzt tun und lassen, was es will. Es kommt nicht raus. Es wird immer wieder angezogen. Ja? Und aus diesem Gesetz der Schwerkraft, Moment, ich tue ihn mal hier hin vielleicht, ich möchte euch mal ganz kurz auch seine Lebenskurve zeigen, weil das ein Beispiel für das ist, was wir alle erleben. Das zum Beispiel ist das Leben, jetzt bin ich ganz neu geboren, alles also vorbereitet, jetzt fange ich an zu leben. Und plötzlich kommt so manches an Schnitzern rein in mein Leben. Ja? Vielleicht sieht irgendwann der Zustand meines Lebens so aus. Seht ihr den Draht hier? Ja. Und jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt kommt auf einmal Jesus ins Leben. Das ist alles nur symbolisch. Und der Tom sieht jetzt das Leben Jesu und sagt, ja, wenn ich mein Leben anschaue und das hier von Jesus, das ist ja ganz gerade. Ach so, so muss mein Leben werden. Jetzt Moment. das kriegen wir irgendwie hin. Das ist jetzt mein Leben. Wir müssen ein bisschen schauen, dass es wieder gerade wird. So, jetzt bemüht man sich sehr. Ich darf euch sagen, der Kampf, den ich hatte, als ich Christ wurde, habe ich gedacht, ne, das kann doch gar nicht so schwer sein. Ich habe mir die 10 Gebote ausgedruckt, habe ein schönes Rähmchen drum gemacht. Unser ganzes Esszimmer war umrahmt, die 10 Gebote. Haben wir gedacht, das machst du jeden Morgen, so einen kleinen Rundgang. Verinnerlich das. Na, ich kriege das schon irgendwie hin. Aber je mehr ich geschaut habe, ganz gerade, glaubt ihr, dass es möglich ist, das so gerade zu kriegen, wie das hier ist? Ist nicht mehr möglich. Ein für alle Mal vorbei. Ja, wie soll es weitergehen? Jetzt gibt es einen wunderschönen Text, der steht Kolosser 3,3. Ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit Gott in Christus. Ja, wie soll das gehen? Mein Leben ist verborgen. Aha, jetzt schaut mal, was passiert. Was ist jetzt? Wo ist denn jetzt mein Leben? Ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und jetzt passiert etwas. Dieser Tom fängt jetzt an. Das habe ich jetzt versucht, mal so ganz kurz zu machen, das lässt sich dadurch auch besser veranschaulichen. Jetzt hat der Tom etwas begriffen und er fängt an, um Jesus zu kreisen. Jetzt muss ich so ein bisschen ausholen, schaut mal jetzt, was passiert. Das Gesetz der Schwerkraft ist aufgehoben und ein anderes Gesetz wirkt. Merkt ihr, er wird nicht mehr nach unten gezogen, er wird letzten Endes sogar immer näher an wen gezogen? An Jesus Christus, bis er am Herzen Jesu ruht und wandelt. Seht ihr, das ist jetzt der neue Status, den er erreicht hat. Das heißt also, das Zentrifugalgesetz hebt die Gravitation auf und das Gesetz des Lebens in Christus Jesus wirkt stärker als das Gesetz von Sünde und Tod. Aber jetzt heißt es ganz vorsichtig sein an diesem Punkt, denn heißt das, dass jetzt unsere sündhafte Natur verschwindet, wenn ich mit Jesus hier wandle? Die Älteren unter uns, ist deine sündhafte Natur schon verschwunden? Hast du immer noch? Du bist schon so lange getauft. Wie erklärst du dir das? Schaut mal. Es ist tatsächlich so, dass wir unsere sündhafte Natur behalten.
Ich verstehe dich nicht ganz.
Verstehe es nicht ganz. Danach.
Ich höre. Ich bin schon 91. Ich verstehe nicht alles.
Unsere sündhafte Natur bleibt uns leider erhalten, bis wir den neuen Körper bekommen. Aber dieses Prinzip ist so wichtig, denn was passiert denn, wenn der Tom aufhört, um Jesus zu kreisen? Welches Gesetz holt ihn dann wieder ein? Aha, Gesetz der Schwerkraft gilt wieder. Dann ist doch das ganze Geheimnis, dass wir nicht aufhören in dem Gesetz, wie es hier heißt, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus, wirkt stärker als das Gesetz von Sünde und Tod. Habt ihr schon mal gesehen im Zirkus, da Teller drehen? Was passiert denn, wenn der Schwung nachlässt? Also er muss immer wieder hinrennen, muss wieder drehen, versteht ihr? Das heißt für unser Leben, Hebräer drückt das so schön aus, lasst uns laufen in Geduld in dem Kampf, der uns beschieden ist, und lasst uns drehen um Jesus Christus, kreisen um Jesus Christus oder aufsehen auf Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Die Predigt würde weitergehen, aber ich breche an dieser Stelle ab. Ich möchte euch nicht überstrapazieren. Ich hoffe, dieses Beispiel hat euch ein bisschen geholfen, dass ihr versteht, dass es ein Gesetz gibt, wie man von der Unmündigkeit zur Mündigkeit kommt, indem man um Jesus Christus bleibt, sich um ihn kreisen. Das ist, kann keiner für uns tun, das können nur wir selber tun. Ich wünsche es uns, dass wir in diesem Prozess, und auch wenn wir Fehler machen, ist mit vorgesehen, wir dürfen auch Fehler machen. Nicht absichtlich, passiert, aber wenn uns Fehler passieren, dann fallen wir nicht von dieser Gnadenplattform herunter, sondern Christus hilft uns auf, wir werden weiter auf diesem Weg voranschreiten. Ich wünsche uns, dass wir das für unser Leben umsetzen können. Amen. Amen. Lasst uns zum Abschluss aufstehen zu einem Gebet. Unser lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns in deine Schule genommen hast. Dein Wort macht weise und öffnet uns die Augen. Leider sind wir in manchen Bereichen auch als getaufte Menschen noch verblendet. Das hat dein Feind getan, Vater. Ich bitte dich um die Macht deines Geistes, dass jede einzelne Seele hier sich von deinem Wort so reinigen lässt, dass sie versteht, dass ein großes Werk geschehen muss auf dieser Erde mit uns und dass es ein zu spät gibt. Erwecke du uns, Vater, und schenke, dass wir das in unser Leben übertragen und etablieren können. Das mögest du in Gnaden schenken. Amen.
Amen.